Brot und Spiele. Die alten Römer wussten ganz genau, wie sie Menschen ruhig halten. Gib den Menschen zu essen und gib den Menschen Unterhaltung. Auf wessen Kosten auch immer. Immerhin im alten Rom war es auf Kosten der Gefangenen, die im Zirkus zu Tode kamen, während sie mit wilden Tieren kämpften oder in Gladiatorenkämpfen sich gegenseitig totschlugen. Gib den Menschen Brot, gib den Menschen zu essen und Unterhaltung. Und du kannst regieren, Macht ausüben und dafür sorgen, dass das Volk ruhig bleibt. Doch wenn dieses Gleichgewicht aus Brot und Spielen aus dem Lot gerät, dann wird es schwierig. Wenn es plötzlich für Menschen schwieriger wird, genug zu essen zu bekommen, dann kommt es bis heute zu Hungerrevolten. Nein, nicht in Deutschland. Nicht in Deutschland, das sind dann andere Länder der Welt. Und zu uns kommt die Kenntnis über solche Ereignisse, über das Unterhaltungsmedium überhaupt, über das Fernsehen. Da sitzen wir dann auf unseren Sofas, in unseren Sesseln, sehen, wie Menschen nichts mehr zu essen haben, sich Essen nicht mehr leisten können, schauen uns das aus der Distanz an, finden es natürlich ganz schlimm und freuen uns darauf, dass dann gleich das Fußballspiel beginnt oder der Tatort oder Musikantenstadl, je nachdem, wie man eben in seinen Unterhaltungsbedürfnissen ausgelegt ist. Brot und Spiele. Und gerade was die Spiele angeht, ist das Fernsehen eine der genialsten Erfindungen, die es in den letzten Jahrhunderten gab. Denn nun kann man ja die Massen der Menschen zu Hause halten. Sie bevölkern nicht mehr die Straße, sondern sitzen gebannt, ja, wie fixiert auf ihren Stühlen, nein, auf ihren Sesseln, in ihren Sofas, mit den Augen auf das flackernd hypnotisierende Licht des Fernsehens ausgerichtet. Und dort kann passieren, was will. Die Situation ist vertraut. Die Situation ist heimelig. Ich sitze auf dem heimischen Sofa und dort ist das harmlose Fenster zur Welt, denn das, was dort im Fernsehen sich abspielt, ist nicht das, was sich direkt vor meinem Fenster abspielt. Es ist in der Distanz. Vor allem dann, wenn es um Unglück, Katastrophen, Krieg geht, um Hunger, um Armut, um Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. 1 Milliarde Menschen auf dieser Welt leben in Hungergebieten. 1 Milliarde Menschen. Auf dem Fernsehen ist das natürlich erträglich, denn wir sind nicht selbst betroffen. Wenn wir dann aber zum Fenster gehen und hinausschauen und sehen, wie öde und langweilig das Leben in Wirklichkeit auf der Straße ist, wir finden eben nicht ständig Verfolgungsjagden statt. Hier gibt es nicht ständig Mord und Totschlag wie in Actionfilmen. Hier gibt es nicht ständig irgendwelche beobachtbaren Liebesgeschichten, sondern alles, was hier stattfindet, ist weit weniger konzentriert, als es im Fernsehen der Fall ist. Dort werden Geschichten, die über einen langen Zeitraum stattfinden, sehr kurz erzählt. Aber das ist nicht mal das Schlimme. Das machen Bücher ja auch, mit einem kleinen Unterschied. Das Fernsehen nimmt unsere Vorstellungskraft gefangen. Zumindest das Standardfernsehen. Es gibt natürlich auch künstlerisch hochwertiges Fernsehen, das dabei weitem anspruchsvoller an die Menschen herantritt, die es ja nicht mehr konsumieren, sondern aufnehmen und im Prinzip intellektuell aktiv werden müssen, um es überhaupt... Jetzt höre ich euch sagen, wenn ich das sage, um es überhaupt zu verstehen, das klingt so arrogant. Also, um dem Anspruch, der da den Konsumenten entgegentritt, wirklich gerecht werden zu können. Die meisten Formen des Spiels treten eben nicht mit dem Anspruch an die Konsumenten heran, dass sie in irgendeiner Form aktiv werden, sondern versuchen, möglichst viel abzunehmen. Möglichst die Passivität derer, die an diesen Spielen teilnehmen, respektieren. Das scheint ein Grundprinzip nicht nur des Fernsehens, sondern vieler Medien zu sein, aber auch vieler Formen des Spiels, die heute noch in Real Life stattfinden. Denn die Parallele zum Fernsehen haben wir in den Events, die übrigens genauso Dauerwiederholungen sind, wie es im Fernsehen mit den unterschiedlichen Filmen der Fall ist. Mittlerweile scheint ja fast jeder Event gleich gestrickt zu sein. Was ist denn nun noch das Typische an, was weiß ich, einem Mainuferfest in Frankfurt? Gerade als das letzte Mainuferfest war, habe ich es gesehen, als ich dort entlang ging und ein kleines Kind mit seinem Vater unterwegs war und das Kind den Vater fragte, ob denn schon wieder Weihnachtsmarkt sei. Bis Weihnachten sei es doch noch so lange hin. Dieses Kind hat für mich auf den Punkt gebracht, was heutige Unterhaltungskultur im Bereich des Events ausmacht. Austauschbarkeit. Pure Austauschbarkeit. Ein Event nach dem anderen. Es gibt ganz wenige, die noch eine eigene Note haben. Wirklich einen eigenen Charakter. Da gehen dann also die Leute schon mal raus, um an einem Event teilzunehmen, die auch immer noch irgendwie mit Images gehypt werden. Damit man ja das Gefühl hat, man verpasse etwas, wenn man da nicht hingehe. Und wenn man dann hingeht, muss man erschreckt feststellen, das ist hier ja erstens wie in anderen Städten, zweitens wie die 50 anderen Events, die es hier im Laufe des Jahres gibt, auch. Und so ist es auch mit dem Fernsehen, mit den Spielen. Biete den Menschen Vertrautes, etwas, das keine große Herausforderung ist, etwas, das von ihnen nicht verlangt, aktiv zu werden. Natürlich die Begründung, dass der Arbeitsalltag oft so anstrengend und stressig sei, dass man abschalten müsse, ist eine Begründung, die vollkommen legitim und auch nachvollziehbar ist. Aber ist es wirklich ein Abschalten, wenn ich mich geistig hypnotisieren lasse? Von Spielen, von Events, von Fernsehprogrammen, die Dritte machen? Die Dritte machen und dabei eben nicht die Frage stellen, was ist eigentlich jetzt sinnvolles Fernsehprogramm? Sondern vor allem in privaten Sendern, aber die öffentlich-rechtlichen scheinen sich dem ja auch immer mehr anzupassen, die Frage stellen, wie schaffe ich es, bestimmte Werbeinhalte zu positionieren? Wie schaffe ich es, mein Programm überhaupt zu finanzieren? Was sende ich zu welcher Zeit, um die Werbenden glücklich zu machen? Ganz ehrlich, dem privaten Fernsehen geht es nicht um den Zuschauer. Dem privaten Fernsehen geht es nur dort um den Zuschauer, wo er schön brav in den Werbepausen sitzen bleibt, sich das anschaut und ja, dadurch eigentlich sich auch der Relevanz des Programms nicht mehr stellen muss. Es gibt Programme, wenn man da Werbung reinschalten würde, das würde ganz direkt als pervers wahrgenommen. Also nimmt man Filme und Produktionen, die möglichst anspruchslos sind. Und zwar anspruchslos jetzt nicht im Sinne von irgendeinem intellektuellen Hochmut, sondern im wortwörtlichen Sinne. die die Menschen eigentlich gar nicht mehr ansprechen, sondern ständig Vertrautes liefern. Sie nur noch insofern ansprechen, indem sie signalisieren, schau mal her, das kennst du ja alles. Würden wir es nicht kennen, würden wir denn all die schrecklichen Darstellungen in Thrillern, in Actionfilmen ertragen können? Würden wir dann nicht irgendwann einmal die Frage stellen, was das eigentlich soll? Dass da zwei Leute sich gegenüberstehen oder zwei Gruppen, die das Gleiche tun, nämlich Gewalt einzusetzen? Die töten, die morden. Nur bei den einen sagen wir, es sind die Bösen und bei den anderen sagen wir, ist der gut, der Held. Brot und Spiele. Das braucht der Mensch, um ruhig zu bleiben. Ob es das aber auch ist, was der Mensch braucht, um glücklich zu werden, wage ich zu bezweifeln. Einer der höchsten Glückszustände, den die Psychologie bislang beschrieben hat, ist der sogenannte Flow-Effekt. Und alles, was ich über den Flow-Effekt weiß, hat mit einem hochgradigen Maß an eigener Aktivität des Individuums zu tun. Sei es im Rahmen von Kreativität, Wissenschaft, aber auch in der Freizeit. Flow entsteht nicht vom Fernseher. Am Computer kann Flow entstehen, wenn ich nicht nur konsumiere, sondern selbst aktiv bin. Und beim Fernsehen kann Flow übrigens auch entstehen, aber nicht bei demjenigen, der auf dem Sofa sitzt und zuschaut, sondern bei denjenigen, die Fernsehen machen. All das ist abgeschaltet. All diese eigene Aktivität spielt so gut wie keine Rolle, wenn wir uns dem Fernsehen ausliefern. Und ich gebe es zu, das ist jetzt tatsächlich das Plädoyer eines fernsehfreien Menschen. Ich schaue mir immer noch mal das Fernsehprogramm an, manchmal schaue ich in die Videoangebote rein, die Sender heute zur Verfügung stellen, aber meistens nur sehr kurz, weil mich das innerhalb kürzester Zeit anekelt, was ich da sehe. Ganz anders ist es im Kino. Denn wenn ich ins Kino gehe, gehe ich dort wirklich hin mit dem Selbstanspruch, mich jetzt nicht unterhalten zu lassen, sondern mich einem Film auszusetzen, mit diesem auch in Dialog zu kommen, sehr aktiv darauf zu achten, wie sind die Einstellungen, wie sind die Charaktere, wie ist Kameraführung, Lichtgestaltung, all diese Dinge. Das verhindert nicht, dass ich mich nicht auch einfach fesseln lassen kann von einem guten Film. Also das ist nicht immer diese bewusste, rationale Konfrontation mit diesen Dingen, sondern das läuft alles parallel ab. Also ich kann auch einfach in einem wirklich guten Film versinken, die Zeit vergessen. Das funktioniert bei Büchern ja auch. Und darum geht es auch gar nicht. Es geht um diese Dauerpassivität, die gerade vom Fernsehen sehr stark betrieben wird. Und wenn ich mir anschaue, welcher Hype um bestimmte Events gemacht wird und wie stark dieser Hype dann auch noch von, ich sag mal, gerade wichtigen politischen Fragen beeinflusst ist. Ist die Krise groß? Wird das Interesse an bestimmten Events noch größer gemacht, als es eh schon ist? Anders kann ich mir beispielsweise die Prominenz des Fußballs oder entsprechend paralleler Sportarten in anderen Ländern nicht erklären. Mit all den Fankults, die drumherum sind, das ist Brot und Spiele. Da geht es wirklich darum, Räume zu schaffen, die bestimmte Bedürfnisse von Menschen ansprechen, um diese Bedürfnisse ruhig zu stellen, um damit aber im Prinzip auch die Menschen ruhig zu stellen. Damit möchte ich nicht behaupten, dass diejenigen, die ein solches Programm machen, bewusst rangehen und sagen, wir sorgen jetzt für die Verdummung des Volks. Das nicht, es gehören ja immer zwei dazu. Nämlich ein Angebot und diejenigen, die das Angebot rezipieren. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass würden die Konsumgewohnheiten sich verändern, dies auch gewaltige Auswirkungen auf das Programm hätte. Würden Fernsehzuschauer in Massen abschalten, weil sie die 500. Wiederholung von, was weiß ich, welchem Film nicht mehr ertragen? Würde die Meinungsforschung zu dem Schluss kommen, dass ja, die Bevölkerung anderes sehen wollte, dann würde das auch passieren, und zwar ziemlich schlagartig. Es ist ein Geflecht von gegenseitigen Abhängigkeiten, das uns in diese Situation hineingeführt hat, dass zumindest ich meine, immer mehr wahrzunehmen, dass die seichte Unterhaltung, die keinen Anspruch hat, also nicht in der Lage ist, ein Gegenüber anzusprechen, immer mehr wird. Und dass ja, die Sehnsucht nach aktiver Konfrontation mit Inhalten dennoch nicht totzukriegen ist. Meine Perspektive im Augenblick ist relativ pessimistisch. Aber das kann sich morgen schon ändern, weil ein solches System der gegenseitigen Abhängigkeit, wenn es um Brot, um Spiele geht, eher labil ist, so stabil es auch zu sein scheint. Wie labil es ist, merkt man immer, wenn es zum Beispiel auf dem Fußballplatz Randale gibt. Wenn die Kontrolle von Aggressionen, die mit diesem Konzept von Brot und Spielen ja verbunden ist, aus dem Ruder gerät und die Aggressionen eben nicht mehr unter Kontrolle sind. Brot und Spiele. Mehr braucht es nicht, um dafür zu sorgen, dass abends die Straßen leer sind, dass durch die Fenster das flackernde, grünlich-blaue Licht der Fernseher auf die Straße hinausströmt und Zeugnis davon gibt, dass dort Menschen sitzen, die an die Stelle des Blicks aus dem Fenster den Blick in den Fernseher gewählt haben. Und nur am Rande und zum Schluss, damit nicht mehr viel Zeit bleibt für diese Podcast-Folge. Es gibt Untersuchungen, die ganz gut zeigen können, dass das, was vor 60, 70, 80 Jahren in vielen Wohnungen der Herrgottswinkel war, also die Ecke, die dem religiösen Glauben gewidmet war, heute durch den Fernseher ersetzt wurde. Und die Erklärung ist relativ einfach. In der Wohnung gibt es einen Ort, an dem unsere Form der Weltdeutung zu ihrem Ausdruck kommt. Wird die Welt religiös gedeutet, gibt es den Herrgottswinkel. Heute ersetzt durch einen Fernseher, der eine ständige Deutung der Welt direkt ins Zimmer hineinbringt. Das, wie gesagt, nur am Rande und zum Schluss. Das wäre ein eigenes Thema. Möglicherweise möchte es ja jemand in einem Kommentar oder in einem Antwort-Podcast, einem Antwort-Buch aufgreifen. So viel für jetzt. Mehr dann demnächst. Ciao.